Wiesen.
Heute sind wir in Domradioreisen mit der ganzen Familie unterwegs und wer mit Kindern verreist, der muss sich gut vorbereiten, denn die Interessen der kleinen und großen Urlauber, die sind oft sehr unterschiedlich. Zelten, Buddeln am Strand und viel Zeit zum Spielen, das wünschen sich viele Kinder und der Hit bei kleinen Kindern nach wie vor Bauernhofurlaub. Die Erwachsenen, die mögen auch mal einen Städtetrip mit Besuch eines Museums oder eine ausführlichere Bergtour. Jede Familie muss für sich entscheiden, welches Urlaubsziel das passende ist. Wir bei Domradio Reisen versuchen heute schöne Familienurlaubsziele vorzustellen. Mein Name ist Dagmar Peters, ich grüße Sie. Für Kinder muss es nicht immer unbedingt weit weg sein, wenn es in Urlaub geht. Für Kinder ist es einfach schön, gerade die im Schulalter sind, dass sie einfach mal viel Zeit mit der Familie oder mit den Eltern verbringen können. Und bei den Größeren, bei den Jugendlichen, die freuen sich, mit ihren Freunden unterwegs zu sein. Wir haben kleine Kinder, größere Kinder gefragt, wo sie denn gerne hinfahren würden im Urlaub.
Ich fahre am liebsten nach Ägypten oder in ein warmes Land.
Nach Frankreich.
Wir machen eine Radtour am Rhein oder an der Mosel entlang und dann übernachten wir auf dem Campingplatz.
Italien, weil meine Oma dort wohnt und dort das Meer ist.
Ich bin seit Jahren nicht in den Urlaub gefahren. Ich spiele gerne Schule zu Hause mit meinen Geschwistern, weil ich später auch mal Lehrerin werden möchte.
Nach Österreich.
In die Eifel, weil da schlafe ich mit meinem kleinen Bruder in einem Zelt.
Nach Iran, weil da das Heimatland von meinen Eltern ist.
In Spanien, weil es da so schön heiß ist und der Strand so schön ist.
Nach Italien, weil es da immer schönes Wetter ist und weil ich es liebe in Italien, weil ich da jedes Jahr hinfahre.
Also die Kinder haben unterschiedliche Vorstellungen und die können auch zu Hause glücklich sein. Wir haben ferne und nahe Ziele ausgewählt, zu denen es geht heute in Domradio Reisen. Bauernhöfe und Streichelzoos sind für Kinder schön, aber nicht alle Erwachsenen können sich dafür begeistern. Wie können wir die verschiedenen Bedürfnisse von kleinen und großen Urlaubern unter einen Hut bringen? Geraldine Friedrich hat sich mit 20 Familien unterhalten, die ganz spannende Familienurlaube gemacht haben, die dann auch noch sogar günstig waren. Hallo Frau Friedrich.
Hallo.
Mit Kindern verreisen, das ist eine Herausforderung. Gibt es denn überhaupt den perfekten Urlaub für alle?
Das hängt natürlich immer ein bisschen von den persönlichen Ansprüchen ab. Je mehr Generationen an einem Urlaub beteiligt sind, desto mehr Kompromisse muss man machen. Und ich glaube, das wissen die meisten Eltern auch automatisch. Aber ich habe schon sehr schöne Urlaube mit meiner Familie verbracht.
Sie haben herausgefunden, dass tatsächlich viele Reiseformen möglich sind, mehr als man auf den ersten Blick so denkt. Und dann gibt es natürlich auch die Altersunterschiede. Fangen wir mal mit den ganz Kleinen an, also Baby- bis Kindergartenalter. Gibt es so eine Art No-Go, also eine Reiseform, die so gar nicht funktioniert?
Funktionieren ist natürlich auch immer relativ. Also ich würde spontan halt immer von Reisen abraten, also gerade jetzt mit Babys oder mit kleinen Kindern, wo sehr aufwendige Gesundheitsvorsorge notwendig ist, also irgendwie in den Meningitis-Gürtel nach Afrika reisen oder in Länder, in denen Malaria-Prophylaxe empfohlen wird, würde ich jetzt spontan halt mit bis zu Dreijährigen nicht reisen.
Aber natürlich spielt auch Geld eine große Rolle. Wenn die Kinder zum Beispiel in die Schule kommen, sind auch alle Nichtlehrer an die Ferien gebunden und das bedeutet erheblich höhere Kosten. Kann man in der Hauptreisezeit überhaupt günstigen Urlaub machen mit Kindern?
Also die Preise sind auf jeden Fall höher, das ist klar. Wovon ich jetzt abraten würde, wenn man wirklich auch aufs Budget achten muss, sind natürlich irgendwelche teuren Cluburlaube oder Hotels. Die ziehen natürlich in den Ferien immer mit ihren Preisen an, davon leben die, was immer ein Ausweg ist und wo die Preisspannen, finde ich, auch nicht so extrem in die Höhe abweichen in der Hauptsaison, ist die sogenannte Para-Hotellerie. Also sprich, das sind Ferienwohnungen oder eben auch Jugendherbergen. Da sind die Preise in der Regel nicht so extrem hoch. Natürlich ist es jetzt nicht so komfortabel wie ein Hotel. Aber das ist immer, finde ich, eine sehr entspannende Variante des Urlaubs. Also ich bin so der typische Ferienhausurlauber, weil man dann einfach auch flexibel ist, was Frühstück angeht. Man kann sich mal schnell was kochen und muss jetzt nicht für jedes Rührei, was man sich bestellt oder für jede Cola, die man trinken will, irgendwie extra bezahlen. Ein anderer Punkt ist jetzt, wenn man Fernreisen plant, klassischer Kostenfaktor sind natürlich die Flüge. Die sollte man tatsächlich relativ früh buchen. Ich habe mal auch gehört von Flugprofis, dass der ideale Zeitpunkt 7 Monate vor Abflugdatum ist. Also da muss man sich schon relativ früh überlegen, was man genau vorhat. Mich persönlich betrifft zum Beispiel auch Urlaub in der Schweiz, weil ich sehr nah an der Schweiz lebe. Und das gilt aber natürlich auch für alle anderen Menschen, die jetzt nicht so weit von einem anderen Land wegleben. Man kann immer schauen, wie die Ferienzeiten in den Nachbarländern sind und da gucken, dass man da vielleicht in der Nebensaison reisen kann. Das heißt, konkretes Beispiel, die Herbstferien in der Schweiz sind viel früher als jetzt bei uns in Baden-Württemberg. Und da kann ich dann tatsächlich Ende Oktober, Anfang November Schnäppchen in der Schweiz machen, weil da kein Mensch mehr Ferien hat und da günstig auch mal eine Ferienwohnung buchen. Und dann gibt es natürlich auch so exotische, in Anführungsstrichen, Reisevarianten wie der Haustausch. Das ist jetzt vielleicht nicht jedermanns Sache, aber da bezahlt man natürlich die Unterkunft mit dem eigenen Haus. Also wenn man jetzt einen synchronen Haustausch oder Wohnungstausch auch macht. Ich habe das bislang leider nur einmal praktiziert, auch mit Freunden in Hamburg, fand es aber super. Zum einen spart man einen Haufen Geld, weil man die Unterkunft eben nicht bezahlen muss. Und das andere ist, dass ich auch diese Art des Urlaubs sehr schön fand, weil man eben nicht so diese klassische Touristenperspektive dann auf eine Stadt oder auf eine Feriendestination hat, sondern eben in so auch in die Normalität der anderen Familie eintaucht und dann natürlich auch vor Ort die Infrastruktur der Familie nutzen kann. Also sprich, Spielzeug ist vor Ort vorhanden. Wir haben dann auch die Autos getauscht und man weiß einfach jetzt, damals war mein Sohn auch noch relativ klein, 2 Jahre alt. Da war dann auch ein Wickeltisch vorhanden und man muss sich da jetzt einfach keinen Riesenkopf machen.
Allerdings muss man sich überlegen, ob man das will oder kann. Bei Freunden ist es das eine, aber tatsächlich kann man auf einen anderen Kontinent reisen auf diese Weise. Was Kinder auch sehr gerne mögen, ist natürlich Camping. Aber auch da ist die Packerei für die Familie, glaube ich, das Schlimmste. Vor allen Dingen für Familien, die mit Babys und Kleinkindern unterwegs sind. Allein schon so Windelpakete und Kinderwagen verstopfen da den Kofferraum. Ist nicht zu Hause bleiben für manch einen Mehrurlaub?
Ja, das kann durchaus so sein. Also wichtig ist immer, wie sieht meine aktuelle Lebenssituation eigentlich aus? Das ist auch immer das, was ich sage. Man muss eigentlich weniger auf den Reiseort oder das Reiseziel schauen, sondern wirklich auch auf die Reiseform. Zu Hause bleiben kann durchaus entspannt sein. Ich habe das auch selbst schon praktiziert. Es kann auch einfach mal sein, dass ich, wenn ich wirklich die Zeit dazu habe und mein Mann zufällig auch, dass mein Sohn ganz normal in den Kindergarten geht und wir uns vielleicht einen schönen Tag oder einen schönen Ausflug gönnen oder einfach mal einen Kaffee trinken. Also das kann natürlich auch sehr entspannt sein. Und wenn man jetzt auch in einer netten Gegend lebt, dann muss man auch nicht immer wegfahren. Also in den Ferienzeiten, dann kann man wunderbare Tagesausflüge mit den Kindern machen. Und wir leben sehr nah am Schwarzwald, eben auch an der Schweiz. Da kann man einfach auch mal das erkunden, was vor der eigenen Haustür liegt, was man ja oft nicht macht, weil man denkt, man kann es immer machen und es ist ja nicht so weit. Und klar, kann ich absolut nachvollziehen.
Ideen und Anregungen zum günstigen Familienurlaub abseits ausgetretener Pfade können Sie kriegen im Reisebüchlein Günstig Reisen mit Kindern im Reiseratte Verlag erschienen. Das kostet 11,95 Euro und das E-Book gibt es für 6,99 Euro. Und darin hat Geraldine Friedrich verschiedene Möglichkeiten auch gesammelt, wie man günstig und spannend mit Kindern in Urlaub fahren kann. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ja, danke auch. Tschüss.
Tschüss. Wer nicht weit reisen kann oder möchte, kann mit Kindern auch die umliegenden Städte erkunden. Fast alle bieten Stadtführungen auch für Kinder an. Beispiel Soest, die heimliche Hauptstadt Westfalens. Am Hellweg gelegen zwischen dem Lippetal im Norden und dem Sauerland im Süden. Und während der Blütezeit der Hanse war Soest eine der wichtigsten Handelsstädte in Westfalen. Und nicht nur Schulklassen können mitmachen bei einer ganz besonderen Kinderführung, nämlich der sogenannten Soester Mondscheinpromenade.
Ihr werdet euch jetzt mit mir zusammen auf die Reise begeben durch die Stadt auf den Spuren der alten Soester Nachtwächter.
Mit der Stadtführerin Annette Droste und den Kindern der 2. Klasse der Petri-Grundschule Soest geht es durch die verwinkelten Gassen zum Marktplatz mit seinen vielen kleinen Fachwerkhäusern. Gegenüber vom Rathaus kann man sich die Stadt erstmal von oben anschauen.
Das ist das Stadtmodell von Soest. Hier sieht man sehr schön, wie viele schöne alte Kirchen wir haben. Wollen wir die Kirchen mal zählen? Da ist eine, die Wiesenkirche. Da hinten ist noch eine, die Hohnekirche.
Hier.
2. Die Petrikirche, 3. Dann die Patroklikirche, 4. Der schiefe Turm, 5. Und hier haben wir noch eine Kirche. Die Pauli-Kirche.
Das macht dann insgesamt 6 Kirchen. 5 davon sind evangelisch und nur eine ist katholisch. Ganz in der Nähe der Wiesenkirche, die mit ihren zwei Türmen sehr dem Kölner Dom ähnelt, gibt es den großen Teich. Denn früher war die gesamte Umgebung ein Sumpfgebiet. Darum auch der Name Wiesenkirche. Der Teich hatte damals eine ganz besondere Eigenart. Und auch heute gibt es sie noch zu bestaunen.
Wisst ihr, was das ist?
Eine Wippe. Und da wurden früher, wenn Leute etwas nicht so Gutes oder Böses gemacht haben, wurden sie in den Teich geschmissen.
Du kennst dich ja schon gut aus. Müsstest du auch mal auf die Wippe?
Nein. Aber es ist noch heute beim Schützenfest so.
Ja, da machen die das auch heute noch, genau. Früher, das wisst ihr wahrscheinlich, da wurden hier schon die Diebe, die sogenannten Taugenichtse, in diesen Teich hineingewippt.
Zusätzlich wurden den Gewippten noch die Haare geschoren, dass sie auch noch lange danach zu erkennen und dem Spott der anderen ausgesetzt waren. Heute werden noch während des Bürgerschützenfestes 3 Männer aus der Soester Bürgerschaft gewippt. Jedes Jahr im Juni fliegen die Malefikanten im hohen Bogen von der Wippe in den großen Teich. Zum großen Vergnügen der Schaulustigen. Aber nicht nur der Teich ist eine beliebte Anlaufstelle, sondern auch die Soester Stadtmauer. Die ist noch zum größten Teil erhalten geblieben. Sie schützte früher die Soester vor Feinden, da ihre Stadt durch die Salzsiedlung eine sehr reiche war. Was meist keiner glaubt, Köln und Soest sind viel enger miteinander verbunden. Zumindest bis Mitte des 15. Jahrhunderts. Denn da lösten sich die Soester vom Erzbischof von Köln, weiß Ulrike Lipsmeier. Sie ist auch Stadtführerin in Soest.
Und dann hat es hier in Soest einen Krieg gegeben. Habt ihr schon mal was von der Soester Fehde gehört?
Ja.
Ich nicht. Und da haben sich die Soester losgesagt vom Kölner Erzbischof. Und dann haben sie dem Kölner Erzbischof, das war nämlich der Chef hier in Soest, dem haben sie einen Brief geschrieben. Und der hat ungefähr so gelautet: Lieber Dietrich von Moers, wir haben den Herzog von Kleve viel lieber als euch und deshalb sagen wir euch ab.
Das war der sogenannte Fehdebrief von Soest. Der Kölner Erzbischof hat sich das natürlich nicht gefallen lassen, da Soest eine reiche Stadt war und er immer viele Steuern von den Soestern bekommen hatte. Es folgte ein 5-jähriger Krieg. Der Erzbischof versuchte, die Stadt zu belagern. Aber durch die Stadtmauer waren die Soester gut geschützt und verteidigten ihren geforderten Anschluss an das Herzogtum Kleve. Während des Krieges haben sie auch nicht ihren Stolz verloren.
Zur Zeit der Soester Fehde ist die Frau des damaligen Bürgermeisters, hat sich auf die Stadtmauer gestellt und man sagt ihr nach, sie habe eben ihre Röcke gelupft, um den Kölner Soldaten ihr blankes Hinterteil zu zeigen. Denn sie wollte damit zeigen, ihr könnt uns belagern, solange ihr wollt. Solange mein Popo noch so prall ist, haben wir genug zu essen in der Stadt.
Auf dieser geschichtsträchtigen Mauer lässt es sich heute, besonders im Frühling, zwischen der blühenden Baumallee gut flanieren. Auch an diesem lauen Frühlingsabend geht es entlang des Lörbachs, an dem früher die Lohgerber Leder hergestellt haben, zurück zum Rathaus.
Und da sehen wir nochmal den Patroklus. Und da ist er ganz toll dargestellt mit einer Lockenperücke auf dem Kopf und einem Federbusch auf dem Hut. Da hat er wieder das erhobene Schwert. So wird er also in Wirklichkeit nicht ausgesehen haben. Aber es passt sehr schön zu dem Bau des Rathauses, weil nämlich dieses Rathaus ein barocker Bau ist.
Stadtführungen für Kinder, die gibt es nicht nur in Soest, die gibt es in vielen Städten. Das ist eine schöne Möglichkeit für einen besonderen Ausflug, auch für die Daheimgebliebenen. Wer in den Alpen wandern geht, dem liegt eine traumhafte Natur zu Füßen. Das ist soweit nichts Neues. Für Kinder hat das nur begrenzten Reiz, es sei denn, man wählt vielleicht auch noch eine außergewöhnliche Tageszeit. So hat unser Reporter Tobias Fricke in aller Herrgottsfrühe seine kleine Tochter aus dem Bett geholt und gemeinsam sind sie gestartet, um an einer Sonnenaufgangwanderung teilzunehmen.
Magere 4 Male schlägt die Kirchturmuhr. Es ist wahrhaftig 4 Uhr am Morgen. Aber der Dorfplatz in Itter ist gut gefüllt. Etwa 60 tapfere Wanderer, überwiegend Einheimische, warten auf einen ganz besonderen Aufstieg. Und auch wenn hier alle um 3 Uhr irgendwas aufgestanden sind, es ist nicht zu früh.
Das ist eine Sonnenaufgangswanderung. Also wir sind dann am Berg, wenn die Sonne aufgeht. 5.51 Uhr oben am Berg.
Alpinexperte Joe hat hier heute Morgen das Sagen. Im Winter ist er Skilehrer, ist der Schnee geschmolzen, führt er die Menschen durch die Bergwelt. 680 Höhenmeter müssen wir heute überwinden und weniger als 2 Stunden bleiben, bis er die Masse an Leuten auf den Gipfel geschleust haben muss. Aber die Wandergruppe ist hoch motiviert.
Es war schon immer ein Wunsch, einmal Sonnenaufgang auf dem Berg zu erleben. Vom Gefühl her, vom Romantischsein her. Eine Freundin hat das vor zwei Wochen gemacht und da habe ich die Fotos gesehen. Und wenn man das sieht, dann muss man hoch.
Kinder zu motivieren ist anfangs in der Dunkelheit zugegebenermaßen etwas anspruchsvoller. Das weiß auch Wanderführer Joe.
Jetzt in der Früh ist es ein bisschen schwierig, weil wenn die um 3:30 aufstehen müssen, das sind dann schon die Hardcore-Kids. Also, da macht nicht jeder mit.
Aber immerhin kann man die Kinder und sich selber auch natürlich damit motivieren, dass es nachher ein tolles Frühstück geben wird. Mal schweigend, mal plaudernd gehen wir weiter aufwärts, aber langsam weicht die Dunkelheit einem diffusen Licht. Einige Jungkühe liegen relativ unbeteiligt auf den Almwiesen und warten auf die ersten echten Sonnenstrahlen. Gegen 5:45 beginnt die letzte Steigung. Und von weitem schon hören wir die Blasmusik, die uns auf 1535 Höhenmetern willkommen heißen wird. Dann oben anzukommen, den Wettlauf mit der Sonne geschafft zu haben, ist ein berauschendes Gefühl.
Wunderschönes Erlebnis, traumhaft. Mit der Familie um die Zeit herum, herrlich.
Das Tolle ist, wenn man oben am Berg ist und alle da sind, alle das geschafft haben, das Erfolgserlebnis, glaube ich, für sehr viele da oben ist doch groß. Für mich ist es dann erst dann, wenn wir wieder alle gesund unten im Tal sind. Aber jetzt genießen wir mal den Augenblick.
Für diesen Augenblick auch Danke zu sagen, ist den Wanderern ein besonderes Anliegen. Wir versammeln uns zu einer Morgenandacht.
Wunderschönen guten Morgen noch einmal.
Morgen.
Jetzt möchte ich nur kurz einladen auf eine kleine Andacht.
Lobet uns, preiset ihr Völker den Herrn.
Während andere sonntags um die Zeit noch schlafen, haben wir den Morgen voll ausgekostet. Nur eine Kleinigkeit fehlt noch zum Glück: das Frühstück. Dafür geht's dann wenige Meter weiter auf die Kraftalm, wo schon ein reiches Buffet wartet und die Einheimischen für die Stimmung sorgen.
Die Sonnenaufgangswanderung in Itta in der Tiroler Ferienregion Hohe Salve, durchgeführt und zur unbedingten Nachahmung empfohlen von Tobias Fricke. Kinder brauchen Beschäftigung, das gilt im Urlaub oft noch mehr als zu Hause, denn so viel Spielzeug passt nun mal nicht in den Koffer. Wer mit der Familie in die Berge fährt, der braucht also etwas, womit er die Kinder auch motivieren kann. In Tirol, in der Ferienregion Hohe Salve, hat man sich ganz auf Familien eingestellt und ganze Bergerlebniswelten aufgebaut.
Klangsteine erzeugen diesen leicht schaurigen Ton. Mit nassen Händen streicht der Besucher über die glatten, gesägten Scheiben aus Naturstein. Es ist eine von vielen Stationen des sogenannten Hexenwassers. Kinder sollen hier die Natur hautnah erleben. Aber zurück zum Anfang. In Hochsöll startet die Wanderung mit unserer Führerin Isabella. Und die Idee des hautnahen Naturerlebnisses nimmt sie ernst und überredet uns, die Schuhe auszuziehen.
Wenn man es nicht gewohnt ist, ist es vielleicht besser, man nimmt die Schuhe dann auch mit, okay, oder ihr zieht es dann unterwegs einmal aus. Aber es ist eigentlich, wäre es schon Sinn der Sache, dass man den auch barfuß geht dann.
Mit nackten Füßen wandern wir dort, wo im Winter Schnee liegt und die Skiläufer relativ achtlos die Natur an sich vorbeirauschen lassen. Der kostenlose Naturerlebnispark heißt Hexenwasser, zum einen, weil hier viel Wasser den Berg herunterfließt, zum anderen sollen der Sage nach zwei Kräuterhexen in den Bergen gelebt haben.
Sie haben natürlich, wie es halt wirklich eine Hexe ist, früher Tinkturen gemacht und mit Kräuterkunde auch wirklich die Menschen dann heilen, will ich jetzt nicht sagen, aber die haben sie ihnen einfach geholfen. Und irgendwann hat der Kirche das dann nicht mehr gepasst, weil dann sind die Leute nicht mehr in die Kirche und haben gebetet, um gesund zu werden, sondern sind dann zu diesen Hexen hin. Ob sie jetzt wirklich Hexen waren, ist natürlich eine andere Frage.
Die Kraft der Wildkräuter wird bis heute geschätzt und davon findet man auch jede Menge noch auf den mageren Almwiesen oder im Garten der Simonalm, einem 400 Jahre alten Bauernhaus, das hier oben wieder aufgebaut wurde. Es gibt auch eine ganz besondere Kirschsorte an der Hohen Salve. Isabella erklärt in einer maßstabsgetreuen, begehbaren Kirsche, wie die Frucht den Weg nach Hochsöll gefunden hat.
Der Koller Simon, das ist der Bauer von hier, im Krieg, der war, ich glaube, in Russland stationiert. Und da hat es diese Kirsche gegeben und die auch in ganz extremen Bedingungen gewachsen ist. Und er hat sich gedacht, er nimmt da eine mit her. Und deshalb
hat er die damit hergebracht und hat sie da veredelt. Und das ist jetzt die Seifenkirsche, die gibt es auch nur hier.
Rot wie der schwere Wein, samtschwarz im Aussehen, fest im Fleisch, süß wie Honig. So werden die Charaktereigenschaften der Salvenkirsche beschrieben. Apropos Honig, die nächste Station auf dem Rundweg. Hunderttausende fleißige Bienen sammeln den Nektar der Alpenkräuter und bringen ihn in die Stöcke des betretbaren Bienenhauses. Die Stöcke sind für die Besucher transparent gehalten, um den Tieren bei der Arbeit zusehen zu können.
Weil im Bienenstock drinnen ist es auch stockdunkel. Die haben auch kein Licht. Und deshalb kann man sich da mal fühlen wie eine Biene. Magst du mit mir mal durchgehen?
Isabella nimmt uns an die Hand und zeigt uns, wie dunkel so ein Stock ist und wie man sich dann als Biene fühlt. Dafür müssen wir vor dem Bienenhaus durch eine Klappe krabbeln.
Also nach dem Vorhang kann man dann aufstehen, gell?
Ja, gut.
Es kann nichts passieren, es ist nichts Gefährliches hier drinnen.
Jetzt können wir uns nur noch vorantasten. Und bald ist der Ausgang wieder erreicht. Aber zurück zum Wasser. Auf der Barfußwanderung kann man zwischendurch Staudämme bauen, eine Steinmühle sehen, die Kieselsteine rundschleift. Man kann in ein Moortretbecken einsteigen und durch ein Becken mit Steinöl warten.
Also einmal durchgehen. Und es ist so ganz leicht ölig und das lässt man dann auch auf die Füße dann drauf. Ganz toll bei Schuppenflechte und bei Hauterkrankungen. Und es wird bei uns da oben am Aachensee gewonnen.
Begeistert laufen die Kinder mit und freuen sich auf jede neue Station. Irgendwie geht's den Kindern heutzutage besser. Diesen Eindruck teilt auch unsere Führerin Isabella, die selber Mutter ist.
Gut, früher, man ist halt einfach mitgegangen. Und heutzutage, wenn man die Kinder irgendwo wandern geht, dann oh, und sums und mal, wie weit ist es denn noch? Und das passiert jetzt hier am Hexenwasser, ich sage mal, so gut wie nie. Weil einfach immer wieder ein Ziel vor Augen ist und wieder was Neues geboten wird.
Und damit haben es auch die Eltern von heute besser. Logisch.
Weil wenn die Kinder glücklich sind, sind auch die Erwachsenen glücklich.
Der Naturerlebnispark Hexenwasser an der Hohen Salve in Tirol. Tobias Fricke und Familie waren dort. Das Hexenwasser erreicht man übrigens per Bergbahn oder natürlich kostenlos dann zu Fuß von Hopfgarten oder von Söll. Infos gibt es auch im Internet unter www.hexenwasser.at.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Heute beginnen die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen und wir schauen jetzt ans Ende dieser Zeit. Dann, wenn es abends schon so wieder ein bisschen früher dunkel wird, dann können Sie sich zum Ausklang der Ferien auf ein Musikereignis ganz besonderer Art freuen. Daniel Hauser stellt Ihnen eine Band für die ganze Familie vor.
Mit dem Sommer beginnt Ihre Zeit. Die von Rumpelstil aus Berlin. Hat nichts mit dem Rumpelstilzchen zu tun, sondern mit einem rumpeligen Stil. Damit waren die vier seinerzeit angetreten, aber mittlerweile haben sie ihren Stil kultiviert, damit nicht nur die jungen Wilden etwas mit der Band anfangen können, sondern auch die Elterngeneration. Rumpelstil machen Familienmusik. Und das funktioniert tatsächlich. Vom Säugling bis zur Omi kommen die Fans von Rumpelstil vor allem zu den legendären Taschenlampenkonzerten. Da sitzen die Besucher urgemütlich auf ihren Picknickdecken vor großen Open-Air-Bühnen, am Strand, im Wald oder auch mal auf einem Schlossplatz. Erst ist alles ganz normal. Die Band spielt Pop mit Einsprengseln von südamerikanischer Musik, fröhliche, gut verständliche und einfach schlaue Lieder in deutscher Sprache. Und wenn es dann dunkel wird, dann geht's los. Jeder Besucher zückt seine mitgebrachte Taschenlampe und wird Teil einer riesigen Lightshow. Mal zucken die Lichtkegel chaotisch durch die Dämmerung und dann werden die tausenden Besucher von der Band choreografiert. Ein magisches Lichtermeer, bei dem die Zuschauer zu Akteuren werden. Rumpelstil mit Max in Mexiko.
Irgendwo im Funkbüro fand ich diesen Song. Der Song ist Max in Mexiko, doch gestern flog er mir davon. Ich will auf mehr kann ich nicht. Ich will auf mehr kann ich nicht. Not
mit. Alle Hände in die Seen. Alle Hände in die Seen.
Den Jakobsweg sind schon viele gepilgert, aber mit Kind kommt sicher auf das Alter der Kinder an. Boris Burtscher hat mit seiner Frau und zwei Kindern die Elternzeit genutzt und war in Nordspanien unterwegs mit den zwei kleinen Kindern im Fahrradanhänger. Gerade ist er auch wieder unterwegs, sodass ich ihn in Georgien erwische. Hallo, Herr Burtscher.
Ja, hallo.
28 Tage waren Sie unterwegs mit Ihren noch sehr kleinen Kindern. Ihr Sohn Nathan war zum Zeitpunkt der Reise 11 Monate, Ihre Tochter Emilia 3,5. Mit Windelkindern schleppt man ja allerhand Kram mit und braucht auch mehr Wechselsachen als für sich selbst. Wie viel Gepäck durfte es denn sein?
Relativ wenig. Also normalerweise auf dem Jakobsweg ist sowas so in seinen kleinen Rucksack passt. Wir hatten es ein klein bisschen komfortabler, weil wir mit dem Fahrradanhänger da waren. Aber mehr als 2 Garnituren Wäsche für mich und meine Frau war nicht drin. Die Kinder ein bisschen mehr, weil die haben doch ein bisschen mehr Wäsche gebraucht. Aber ja, man musste sich sehr zurückhalten mit dem Gepäck.
Die Kinder saßen im Fahrradanhänger. Für die Spanier ein ungewohntes Bild. Dort ist der Fahrradanhänger anscheinend nicht so geläufig wie in Deutschland. Wie haben Sie denn das Gepäck dann auch noch mit aufs Fahrrad bekommen?
Größtenteils bei meiner Frau. Also ich habe den Anhänger gezogen mit den Kindern und ja, mit Satteltaschen und noch ein bisschen was im Anhänger verstaut. Genau, mehr Platz war nicht, ne, für die 4 Wochen. Aber es reicht auch völlig.
Ja, Proviant, Getränke, wahrscheinlich bekommt man das in Nordspanien an jeder Ecke, zumal da viele Pilger unterwegs sind. Aber in Deutschland starten, das war auch viel zu weit. Sie mussten ihre Räder, ihr Gepäck, ja, und auch Sie mussten erstmal nach Nordspanien. Wie ging das?
Ja, also ein bisschen kompliziert. Wir wollten auch nicht fliegen, aus umwelttechnischen Gründen, und haben dann den Zug genommen. Das war auch relativ kompliziert. Die französische Bahn macht es einem da nicht einfach. Wir haben uns dann dafür extra Falträder gekauft, haben uns Taschen genäht, die eingepackt, den Anhänger auch eingepackt und haben das dann so transportiert, mussten in Paris umsteigen. Es war schon ein bisschen umständlich, aber irgendwie dann doch machbar.
Und irgendwie waren Sie dann da in Spanien. Kommen wir zur Reise selbst. Pilgern heißt ja unterwegs sein. Das kann ich mir auch gut vorstellen mit kleinen Kindern, zumal die ja auch im Fahrradanhänger noch wunderbar schlafen können. Aber wie haben Sie denn dann in den Pilgerunterkünften geschlafen? Das war sicher ein Abenteuer auch für die anderen Pilger.
Ja, die haben uns dann mit angsterfüllten Augen oft angeguckt, weil die Nachtruhe dann doch relativ wichtig ist. Aber muss sagen, sowohl wir als auch die Kinder waren nachts dann so platt, dass wir einfach durchgeschlafen haben. Nach den Anstrengungen des Tages eigentlich auch egal ist, wie und wo man schläft. Und das erstaunlich wenig Probleme gemacht hat. Das hat uns vorher auch Kopfzerbrechen bereitet. Aber es hat dann wirklich super funktioniert in diesen großen Schlafsälen mit den Kindern. Ja.
Sicher war auch mal ein Reifen platt oder ein Kind krank. Gab es irgendeine Situation, in der Sie gedacht haben, wir brechen das Ganze ab?
Ja, die ersten 2-3 Tage, bevor man so drin ist, haben wir, glaube ich, öfter die Räder mal kurz in die Ecke gestellt und überlegt, ob wir nicht lieber im Schwarzwald Urlaub machen gemütlich. Ja, weil es ist schon körperlich anstrengend. Die Wege sind nicht auf Fahrräder ausgelegt. Also wird es manchmal sehr holprig. Die Kinder wussten jetzt auch nicht, was da auf sie zukommt und fanden manches auch nicht so toll, dass sie jetzt längere Zeit im Anhänger sitzen bleiben sollen. Aber so nachdem man die harte Phase, so die ersten 2-3 Tage überstanden hatte, war man dann schon so ein bisschen in dem Rhythmus drin und dann kommt man nicht mehr so leicht raus.
War dann irgendwann dieses Ziel vor Augen, Santiago zu erreichen?
Also das war immer, also bis auf die letzte Woche, relativ weit weg. Irgendwie konzentriert man sich da nur auf das Jetzt, auf das Ankommen, auf das Tagesziel. Santiago ist immer so weit weg und man glaubt eigentlich gar nicht, dass es wirklich näher kommt. Es ist ja am Anfang auch relativ weit weg, so mit 800, 900 Kilometern. Und dann kommt es dann doch langsam näher.
Ihre Kinder Emilia und Nathan gehören zu den jüngsten Pilgern, denen in Santiago de Compostela eine Pilgerurkunde ausgestellt wurde. Waren Sie denn auch ein bisschen stolz, als Sie angekommen waren?
Ja, auf jeden Fall. Also sehr stolz. Ja, wir haben uns riesig gefreut, und dass wir das einfach geschafft haben. Dass die Kinder das geschafft haben und das so ausgehalten haben und es wirklich auch super gemacht haben, sich super daran gewöhnt haben, an diesen Rhythmus, und dass wir einfach das zusammen als Familie so erlebt haben.
Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Sie jetzt nicht gerade gemütlich im Schwarzwald Urlaub machen, sondern sich in Georgien befinden. Was machen Sie dort?
Sind wir einen Monat in einem Projekt hier. Das ist so eine Gemeinschaft für behinderte, benachteiligte Menschen. Wir sind da mit den Kindern wieder und bringen uns da einen Monat mit ein, also quasi unseren gesamten Jahresurlaub. Ja, und sind gerade jetzt eine Woche.
Das heißt, dieses Mal haben Sie keine 800 Kilometer vor sich. Die Kinder haben mehr Zeit irgendwo vor Ort wieder, doch aber eine Herausforderung, der Sie sich gestellt haben. Boris Burtscher, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie einen guten Aufenthalt in Georgien.
Vielen Dank, ein Vergnügen.
Ostseestrand, der ist geeignet für Urlaub mit Kindern, mit der Familie. Der Sandstrand eignet sich zum Buddeln und auch die Erwachsenen kommen auf ihre Kosten. Schöne Häuser gibt es, leckeres Essen und urige Inselbewohner gibt es auch, je nachdem, wo man ist. Wenn die Kinder schon etwas größer sind, dann könnte es zum Beispiel Spaß machen, sich die alten Kaiserbäder anzuschauen. Meine Kollegin Barbara Wiedemann hat das gemacht und sich auf einen Pferdewagen gesetzt, der Usedomer Kutscherin Brigitte Will.
Wenig Wind, die Sonne, blauer Himmel, was wollen wir mehr, ne? Ich sag gerne Postkartenwetter, ne? Die Natur noch so saftig, frisch, unverbraucht, ne? Das tut richtig gut.
Wenn unsere Kutscherin erzählt, dann sprühen Funken aus ihren Augen. Die drahtige, lebendige Frau begeistert sich für das, was sie umgibt. Einen Ratgeber für ein authentisches Leben braucht man dieser Frau nicht in die Hand zu drücken. Obwohl die Zeiten nicht immer leicht waren auf ihrem Eiland. Seit über 30 Jahren betreibt sie mit ihrem Mann nun das Pferdefuhrwerk. Was heute romantisch anmutet, war einst ein knochenharter Job.
Zu DDR-Zeiten Kohlehandel, Sperrmüll, Strandkörbe fahren mit Pferde hoch und runter. Für die Fischer Fisch fahren, im Winter Schnee fahren, vom Kindergarten, vom Spielplatz weg. Möbel transportieren, Bauschutt fahren. Alles, was bewegt werden musste, mit Pferd und Wagen. Und durch die wirtschaftlichen Strukturveränderungen nach der Einigkeit war das übrig geblieben der Tourismus.
Nach der Wende hat sich auch das Fuhrwerk gewendet und aus dem Kohlewagen wurde eine Personenkutsche. Der erste Kremserwagen auf der Insel. Auf dem wir nun die Fahrt durch das Seeheilbad Ahlbeck genießen. Während Fox und Vagabund die beiden knuffigen Zugpferde gemütlich über das Kopfsteinpflaster traben, zeigt uns die Kutscherin ihre Heimat.
So, hier links wollen wir jetzt rein. Wir nehmen uns die Ahlbecker Kirche, 1895 gebaut. Kirchturmspitze hat eine Höhe von fast 40 Meter. Bauzustand kann man als gut bezeichnen. So, rechter Hand kriegen wir gleich unsere alte Seebrücke zu sehen. unsere einzigste alte Dame an der deutschen Ostseeküste, die den Sturm aller Zeiten überstanden hat, im wahrsten Sinne des Wortes, und steht seit DDR-Zeiten schon unter Denkmalschutz.
Seit über 110 Jahren kann man auf der ältesten Seebrücke Deutschlands weit übers Meer spazieren. Ein Ort, der zu Tagträumen verleitet. Vor dem weißen, hölzernen Gebäude mit seinen vier Türmchen flanieren elegant gekleidete Damen mit Rüschen-Sonnenschirmchen. Ihre Begleiter haben einen Spazierstock in der Hand und der Viktoriawagen mit Halbverdeck wartet am Weg. So ein Glanzstück wilhelminischer Bäderarchitektur muss natürlich von würdigen Nachbargebäuden umgeben sein.
Linke Hand ganz herrlich restauriert, unser altes Warmbad, 1880er gebaut, denkmalgerecht saniert und im 11. Jahr jetzt Gemeindeverwaltung für die drei Seebäder, Albig, Heringsdorf, Bansin. Wer sich damals genierte, in die Ostsee zu steigen, der ging dann in seine gusseiserne, emaillierte Badewanne. Der Badestube, sagte man damals, war schwarz wie Vlies und weiß verfugt. Und im Ernstfall ließ man sich Ostseewasser anwärmen und dann stieg man in seine Wanne. Nicht? Man genierte sich ja hier am Strand, nicht? Man zeigte sich ja nicht. Ne?
Nicht nur die historischen Gebäude, auch die Geschichten unserer Kutscherin lassen die Fahrt immer mehr zu einem Ausflug in die Vergangenheit des alten Kaiserbades werden.
Der Urlauber will was wissen. Und ich kann mich als Einheimische nicht hinsagen und sagen, ich weiß es nicht. Und da habe ich immer versucht, hier ein bisschen zu lesen und da. Und da habe ich mir auch im Winter, wenn unser geschichtshistorischer Verein abends Vorträge hält, dann gehe ich dahin.
Dass sie so viel über die alten Geschichten des Ortes weiß, hat sie aber nicht nur dem Geschichtsverein zu verdanken. Die Lust, mehr über ihre Heimat zu erfahren, wurde lange vor ihrer Zeit als Kutscherin geweckt. Damals hat sie eine Ausbildung zur Köchin gemacht, bei der sie nicht nur in die Geheimnisse der Kochkunst eingeweiht wurde.
Die Küchenfrau von damals, die quasi beim alten Kaiser schon Küchenfrau war, die hat mir dann erzählt von damals, was sie erlebt hat. Und das hat mich schon neugierig gemacht als Lehrling, nicht nur Kind von's Land, ne, und so, ne. Und dann habe ich zugehört und gefragt und hat die Frau erzählt und ich habe mir das gemerkt und so ist das langsam gewachsen.
Nun kann sie die Geschichten von damals bei ihren Kutschfahrten heute durch die alten Kaiserbäder erzählen. Zur großen Freude ihrer Fahrgäste, die sich darüber einig sind, dass nur bei einer Kutschtour das richtige Gefühl für die alten Seebäder Usedoms aufkommen kann. Heute wie damals.
Wie schreibt Fontane, das finde ich auch so niedlich, meine Mutter liest es nachmittags einen Wagen vorfahren. Gegen ihre Abneigung für Pferd und Wagen. Denn die Sommerdamen wollten ja beschäftigt werden. Die Sommerdamen waren für Fontane die Urlauber. Seine Mutter fuhr mit den Sommerdamen durch den herrlichen Buchenwald nach Korsfahren zum Wolgassee.
Tja, mit 2 PS und ihrer urigen Kutscherin, einer richtigen Power-Inselfrau, war meine Kollegin auf der Ostseeinsel Usedom unterwegs. Auch eine nette Art als Familie, die Insel zu erkunden.
Domradio Ziele. Ausflugtipps zum Wochenende.
Es gibt viele Möglichkeiten an diesem ersten Ferienwochenende. Am besten versucht man nicht mit dem Auto zu fahren, denn die Autobahnen sind vermutlich voll. Es gibt einige schöne Dinge zu tun. Wir haben eine kleine Auswahl getroffen.
Malerei als Poesie. In der Düsseldorfer Kunstsammlung K20 sind zurzeit die Werke von Juan Miró zu sehen. Der Künstler, der sich gestern als Maler-Dichter bezeichnete, wurde in seinen Werken stark von der Poesie beeinflusst. Die Show ist an diesem Wochenende jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 12 Euro, Besucher von 6 bis 17 Jahren zahlen 2,50 Euro. Midsommerfest am Rhein. Vor dem Kölner Schokoladenmuseum wird an diesem Wochenende der längste Tag des Jahres gefeiert. Zu sehen gibt es dabei ein antikes Kinderkarussell, Musik und Tanz sowie einen vielseitigen Kunsthandwerksmarkt. Höhepunkt der Veranstaltung ist das gemeinsame Aufrichten des Midsommerbaums am Samstag. Das Fest findet von Freitag bis Sonntag jeweils von 11 bis 22 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Barock vom Feinsten, den gibt es am Sonntag im Altenberger Dom. Unter dem Titel Barock vom Feinsten, Konzerte des 18. Jahrhunderts aus Neapel sind dort, unter anderem Werke von Scarlatti und Porpora zu hören. Bei freiem Eintritt beginnt das Konzert am Sonntag um 11.45 Uhr. Hindernisrennen der Extreme. Das gibt es am Samstag beim sogenannten Spartan Race. Schauplatz ist der Ort Bielstein bei Biel. Auf zwei Strecken von 5 bzw. 15 Kilometern Länge warten verschiedenste Hindernisse auf die Teilnehmer. Dabei geht es durch Matsch, Wasser und über Holzwände. Das erste Rennen startet am Samstag um 9 Uhr. Der Eintritt für Zuschauer ist kostenlos und der ein oder andere Mutige kann sich auch selbst an Hindernissen ausprobieren. Für Kinder ist ein eigener Junior-Parcours aufgebaut worden.
Furchtbar langweilig und kompliziert für Kinder sind oft die kleinen gedruckten Kirchenführer, randvoll mit Daten über Geschichte und Baustil des Gotteshauses. Für den Würzburger Dom hat sich Katharina Kindermann einen eigenen Kinderführer ausgedacht, speziell für die kleinen Besucher. Die Autorin erzählt uns einiges darüber.
40 Seiten ist der Kinderdomführer stark mit vielen Bildern und kurzen Texten. Entstanden ist er aus Katharina Kindermanns Arbeit als Domführerin. Dabei hatte die Lehramtsstudentin oft auch Kommuniongruppen zu betreuen.
Die brauchen was, was ihnen die Kirche spannend nahe bringt, auch was so ein bisschen die Schwellenangst nimmt.
Schließlich hat so ein Riesendom einiges zu bieten, was man anschauen könnte. Schwer genug also für Katharina Kindermann, sich auf das Notwendigste zu beschränken beim Kirchenführer für Kinder.
Und mir auch immer wieder bewusst zu sagen, ich mache weniger, viel weniger natürlich, als in einem normalen kunsthistorischen Führer drinsteht. Aber für diese wenigen Stationen nehme ich mir die Zeit.
Kinder sind nämlich ein anspruchsvolles, aber auch begeisterungsfähiges Publikum. Der 8-jährige Kilian findet den Führer gut und hat auf Seite 34 auch schon sein Lieblingsobjekt im Dom entdeckt.
Wir sind jetzt auf der Altarinsel und schauen uns gerade die Reliquien an. Und was man da als erstes sieht, ist so ein goldenes Kästchen, das schön bestückt ist mit Edelsteinen und gut hinter einem goldenen Gitter mit Glas gesichert ist.
Die Kilians-Reliquien, die Orgel oder auch die Taufkapelle, der Entdeckerlust sind im Dom keine Grenzen gesetzt. Kinder sehen nämlich auch Dinge, die Erwachsene nicht bemerken, sagt Katharina Kindermann.
Also beim Hauptportal, wo eben die Erschaffung der Welt und die ganzen Tiere und Pflanzen dargestellt sind. Ja, wenn ich da Erwachsene bei den Führungen dabei habe, die tun sich da immer schwer, überhaupt irgendwas zu erkennen. Und wenn ich da mit Kindern davor stehe, die sehen da den ganzen Tierpark.
Und deshalb ist der Kirchenführer sehr praktisch. Damit können Kinder jetzt ihren Eltern eine Führung durch den Würzburger Dom geben.
Der Kiliansdom zu Würzburg, so heißt der Kinderführer für den Würzburger Dom von Katharina Kindermann, im Echter Verlag erschienen, zum Preis von 9,90 €.
Domradio, Reisewetter.
In Nordrhein-Westfalen ist heute letzter Schultag und das freut viele Kinder und auch Eltern. Endlich länger schlafen und endlich der heiß ersehnte Urlaub. Denn so manch einer, der steht heute auf der verstopften Autobahn schon im Stau, weil die Kinder werden dann manchmal nach der Schule schon abgeholt und gleich geht's ab in die Ferien. Aber wohin kann man denn am besten reisen? Am liebsten natürlich da, wo die Sonne scheint, wo das in der kommenden Woche sein könnte. Das weiß Aurelia Rütters hoffentlich aus der Nachrichtenredaktion. Hallo.
Ja, hallo. Also wenn es raus aus Deutschland sieht, wer also mal andere Leute, eine andere Kultur, anderes Essen haben möchte, ja, der und auch noch gutes Wetter, das ist natürlich die Hauptfrage, der hat nächste Woche sehr viele Möglichkeiten, auf jeden Fall wettertechnisch. Am Wochenende beschränkt sich das super sonnige Wetter noch auf den Süden, Spanien, Italien, Griechenland, aber ab Montag dann wird es fast in ganz Europa schön, nicht nur im Süden wie jetzt Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, Griechenland und Kroatien, da ist es überall sonnig mit über 30 Grad, in Spanien sogar knapp über 40 Grad. Aber es wird dann auch in anderen Teilen Europas schön, von denen man es vielleicht nicht immer so kennt, in der Schweiz, in Österreich und auch hier bei uns in Deutschland zum Beispiel.
Klingt erstmal rundherum schön für den Ferienstart. Wie sieht es denn nördlicher aus? Kann man sich auch in den Norden trauen?
Ja, kann man sehr gut sogar. Also Montag wird es in Norwegen und Schweden zum Beispiel noch etwas regnen, aber im Laufe der Woche setzt sich die Sonne auch dort voll durch. Überhaupt breitet sich die Sonne immer weiter aus, sodass ab Dienstag quasi jeder in Europa von der Sonne verwöhnt wird.
Das klingt insgesamt super gut. Was ist aber mit denen jetzt, die in Deutschland bleiben wollen oder müssen? Also die erreicht das gute Wetter, wenn ich es richtig verstanden habe, sowieso.
Ja, tut sie. Also ab Montag zeigt sich die Sonne fast überall in Deutschland. Auch ein paar Wolken sind da okay, aber die Sonne dominiert ganz eindeutig. Nur an der Küste im Norden sind Montag noch ein paar Regenschauer möglich, aber die lösen sich im Laufe der Woche auf. Ab Dienstag wird es schon überall sonnig, die ganze Woche lang. Und die Temperaturen, die steigen ziemlich stark an. Ab Dienstag wird im Süden die 30-Grad-Marke geknackt. Ab Mittwoch dann aber überall in Deutschland. Die Temperaturen liegen dann zwischen 27 und 36 Grad. Nur an den Küsten ist es ein bisschen kühler, zwischen 23 und 29 Grad.
Also es muss sich niemand ärgern, der in der ersten Woche noch nicht weg ist, denn hier gibt es sommerliche Temperaturen, bei denen man sich wie im Urlaub fühlen kann. Spitzenmäßige Aussichten für die erste Ferienwoche. Ich freue mich drauf. Aurelia Rütters, Dankeschön für die Wetteraussichten. Für all diejenigen, die jetzt gleich schon bald in Urlaub fahren, diese Woche am Wochenende, da wünsche ich eine gute Reise und schöne Ferien. Und für alle hier gebliebenen, wir haben es gerade gehört, es gibt ein wunderbares Wetter in der ersten Ferienwoche, wo man also auch hier wahrscheinlich im überfüllten Schwimmbad sich ganz gut abkühlen kann. Aber es gibt sicherlich noch einige andere schöne Tipps, die auch am Wochenende bei uns in den Sendungen laufen. Und kühle Kirchen, ein Lauf zum Beispiel durch den Kölner Dom ist immer sehr angenehm, wenn es heiß ist.